Herzlich willkommen. Hier ist der Denkwandler, der Podcast von Professor Timo Leukefeld. Dieser Podcast ist ein Ort für visionäre Denkanstöße, spannende Geschichten und praktische Lösungen rund um Energie, Nachhaltigkeit und die großen Fragen einer selbstbestimmten Zukunft. Lehnen Sie sich zurück und denken Sie neu. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der Denkwandler-Podcast und ich begrüße recht herzlich Professor Timo Leukefeld. Hallo, Professor Leukefeld.
Hallo aus Freiberg.
Herr Professor Leukefeld, wir haben haben wir schon 100 Podcast-Folgen aufgenommen. So viele sind es gar nicht bis jetzt gewesen, aber ich habe schon so wahnsinnig viel gelernt und ich glaube, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen geht es genauso. Und eine Sache, die ist mir bis heute, erzähle ich die auch so vielen Leuten, dass ich sage, wissend laufe ich quasi mittlerweile hier durch die Gegend, erzähle allen Heizen, macht euch da gar nicht mal so große Gedanken in Zukunft, das wird gar nicht das große Thema werden. Also das Wissen, was ich hier mitnehme, das verbreite ich schon und denke da natürlich auch so ein bisschen drüber nach. Und heute Morgen ist mir da eine Sache aufgefallen und die würde ich gerne heute mit Ihnen besprechen. Und zwar ist es ja so, dass egal welche Temperatur draußen herrscht, ich zum Beispiel jemand bin, der trotzdem gerne warm duscht. Jetzt könnte man natürlich sagen, es ist ein Warmduscher, ne? Aber da stehe ich auch zu. Ich dusche sehr warm, danach übrigens eiskalt, aber das ist ein anderes Thema. Und dann habe ich darüber nachgedacht unter der Dusche, Moment mal, der Professor Leukefeld hat gesagt, Heizen, alles kein Thema, wird in Zukunft viel, viel geringer werden, diese Thematik. Aber wie sieht das denn mit dem warmen Wasser aus? Und da würde ich gerne heute mal mit Ihnen drüber sprechen. Wir haben ja diese drei großen Themen eigentlich immer, Heizung, Warmwasser und auch der Haushaltsstrom. Heizen haben wir schon gerade ein bisschen angedeutet, wird nicht das große Thema werden in Zukunft, aber Warmwasser und Haushaltsstrom, das sind so die beiden Dinge, die wichtig wären. Und heute, wie gesagt, würde ich gerne mal den Fokus aufs Warmwasser lenken. Was ist denn da, nehmen wir jetzt mal so ein typisches Mehrfamilienhaus, Neubau, was ist denn State of the Art? Was macht man, was würden Sie aktuell empfehlen?
Also wir sehen ganz deutlich in unseren Simulationen, dass das Thema Heizen an Bedeutung verliert, weil die Gebäudehüllen im Neubau immer besser werden und wir ja auch immer in sanierten Gebäuden arbeiten. Und man sieht, dass Warmwasser, der Anteil und der Haushaltsstrom, jetzt in Kilowattstunden gemessen, dass die Schwergewichte sind in Zukunft. Und wenn man mal den State of the Art sich anschaut, wie in Mehrfamilienhäusern heute Warmwasser gemacht wird, so kann man sagen, 95% aller Warmwassererzeugungsanlagen sind zentral. Das heißt, da steht im Keller ein großer Boiler, der von dem Heizkessel erwärmt wird. Gas, Öl, Fernwärme, Wärmepumpe oder Pellets. Und dieses Wasser steht dort unten und muss ja jetzt in die einzelnen Wohnungen transportiert werden. Da gibt es also eine Leitung, die zu den Wohnungen führt. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn der letzte oben den Warmwasserhahn aufdreht, dauert es ja sehr lange, bevor das Warmwasser da ist. Und da gibt es auch Vorschriften im Vermietungsbereich. Das darf also nur ein paar Sekunden dauern, dann muss das warme Wasser anliegen. Und aus dem Grund muss man eine Zirkulationsleitung zusätzlich einbauen. Ne? Muss man sich vorstellen, wie so eine Schleife, die an allen Warmwasserstellen vorbeigeht und immer zirkuliert, sodass jeder, der im Haus den Warmwasserhahn aufdreht, sofort warmes Wasser hat. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das natürlich mit großen Wärmeverlusten zu tun hat, die dort anfallen durch diese Zirkulation. Und jetzt passiert Folgendes: Bei diesen zentralen Warmwasserbereitungsanlagen unterliegt man der Legionellenmesspflicht. Also im Warmwasser können sich abhängig vom Temperaturbereich und von der Wasserwechselrate Legionellen bilden und da kann man natürlich schwer erkranken dran. Und damit das alles schön in Ordnung bleibt, muss der Vermieter einmal im Jahr das Hygieneamt kommen lassen. Die kommen auch und machen die Messung. Und wehe dem, da wird eine Legionelle gefunden. Weil wenn dort Legionellen gefunden werden, wird die Warmwasserbereitungsanlage gesperrt. Und dann muss chemisch oder thermisch desinfiziert werden. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, weil dann wirklich jede letzte Ecke mit den Legionellen noch beseitigt werden muss. Und in der Zwischenzeit wird die Warmwasserbereitung gesperrt. Das heißt, der Mieter hat keine Warmwasserbereitung mehr und macht eine Mietminderung. Das heißt, es ist eigentlich für jeden Vermieter eine Horrorvorstellung, dass bei so einer hygienischen Prüfung Legionellen gefunden werden. Was macht jetzt wiederum der Vermieter? Was kann er machen? Naja, er sagt sich, gut, thermische Desinfektion ist ja eine sehr gute und sichere Angelegenheit. Er versucht dann also, die Temperaturen vom Warmwassersystem anzuheben auf 60, 65 Grad, 70 Grad und lässt möglichst oft die Zirkulationsleitung zirkulieren. In manchen Fällen läuft die 24 Stunden durch mit hohen Temperaturen. Dann ist er sich ganz sicher, dass er keine Legionellen hat. So, die Folge davon ist, dass der Energieverbrauch dramatisch ansteigt. Das stört aber den Vermieter in der Regel nicht, weil das wird alles umgelegt über die Betriebskostenabrechnung auf den Mieter. Das heißt, wegen den hygienischen Anforderungen und den Gegenmaßnahmen, die der Vermieter dann eben ergreift, hat am Ende der Mieter sehr hohe Energiekosten. So, das ist eigentlich der State of the Art, wie es im Moment in 95% aller Mehrfamilienhäuser gemacht wird.
Jetzt wohne ich selber seit 18 Jahren zur Miete in verschiedenen Wohnungen und habe noch nie erlebt oder gehört, dass jemand gekommen ist und hat nach Legionellen gesucht. Oder ist, also muss man das machen? Passiert das auch? Ich habe das noch nie gehört, noch nie erlebt. Oder ist das jetzt nur ein Neubau und neues Gesetz?
Nein, das muss jeder Vermieter machen und das Hygieneamt geht ja nicht in jede einzelne Wohnung rein, deswegen haben sie das nicht erlebt, sondern die nehmen in der Regel im Keller eine Probe. Und wenn sie da halt gerade nicht zu Hause sind und ja auch nicht wissen, wer da ein- und ausgeht im Heizungskeller, da kommt ja mal der Elektriker, mal der Heizungsbauer, ne, mal das Hygieneamt oder mal der Ablesedienst, die irgendwas ablesen, also das kriegt man als Mieter eigentlich gar nicht mit. Ne? Nur wenn dann Legionellen gefunden werden, dann geht es natürlich auch in jeden Seitenstrang, in jede Wohnung, weil da muss man überall schauen, wie weit haben die sich verbreitet und was kann man als Gegenmaßnahme machen.
Was gibt es denn für Alternativen? Jetzt kenne ich Sie ja als jemanden, der sagt, das ist die aktuelle Situation, wie sie vorherrscht in ganz vielen Mehrfamilienhäusern. So gut ist das nicht, es gibt eine bessere Idee. So habe ich Sie kennengelernt und ich bin gespannt, was Sie jetzt dazu, was für ein Ass Sie im Ärmel haben.
Naja, das ist ja sozusagen dieses Nutzer-Investor-Dilemma. Im Moment hat der normale Vermieter im Bereich der Kaltmiete, ne, der Mieter zahlt eine Kaltmiete an den Vermieter und alle Energiekosten für Heizung und Warmwasser werden über die Betriebskostenabrechnung auf die Mieter umgelegt. Das heißt, der Vermieter hat im Moment überhaupt keine Motivation, dass sein Gebäude, seine Heizung, seine Gebäudehülle, seine Warmwasserbereitung hocheffizient läuft. Weil er sich sagt, egal wie das läuft, es wird alles auf den Mieter umgelegt. Und das ist eigentlich schlecht für den Mieter und fürs Klima, ne, weil dadurch natürlich viel Energie vergeudet wird, viel CO2 ausgestoßen wird. Und wir hatten ja schon drüber gesprochen, unsere Kunden, die wir betreuen, entwickeln ja hochgradig energieautarke Gebäude in der Sanierung genauso wie im Neubau, die dann in die Pauschalmiete mit Energieflatrate gebracht werden. Das heißt, der Mieter zahlt einen festen Preis für 5 Jahre garantiert. Der ist auch besser, als wenn er Kaltmiete zahlt, Warmwasserbereitung, Heizung, Betriebskostenabrechnung. Also auch das muss er mitzahlen, Strom, Grundgebühr für Zähler und so weiter. Also das Gesamtpaket ist bei uns eh günstiger. Und jetzt passiert Folgendes. Das ist ja ein fester Betrag, den der Vermieter jeden Monat bekommt. Und unsere Vermieter sind absolut hochmotiviert, dass das gesamte Gebäude, die Energietechnik, die Heizung, Warmwasserbereitung so sparsam wie möglich funktioniert. Warum? Weil je weniger er zukaufen muss an Energie, umso höher ist seine Mietrendite. Also wir drehen dieses alte Prinzip im Markt komplett um. Unsere Kunden, unsere Vermieter wollen, dass alles hocheffizient läuft, dass das Gebäude so sparsam wie möglich ist, weil dann die eigene Wirtschaftlichkeit besser wird. Na, das ist erstmal so der Hintergedanke. Und aus diesem Grund haben die nicht nur ein Monitoring und schauen da drauf. Wir haben ja Infrarotheizung drin, elektrische Warmwasserbereitung, wir haben Photovoltaik, die Batterie. Und alle unsere Kunden haben eine Monitoring-App, weil sie praktisch nur noch mit Strom arbeiten. Und jede Photovoltaikanlage, die eingebaut wird, liefert eine App auf dem Handy oder Computer mit, wo sie minutengenau sehen, was das Gebäude an Strom zieht, was die Solaranlage bringt, wie viel ich davon selber nutze, wie viel eingespeist wird. Also unsere Kunden haben praktisch ein Vollmonitoring, kostenlos inklusive. Das hat sonst kein Vermieter in dem Bereich. Und jetzt fangen unsere Kunden eben an nachzudenken und sagen sich, ja, wo kann ich jetzt Energie sparen? Indem man natürlich eine sehr gute Gebäudehülle errichtet oder eben sehr gut saniert die Gebäudehülle, indem wir viel Photovoltaik einkoppeln, also viel Sonnenenergie selber nutzen. Damit haben wir sozusagen schon mal Haushaltsstrom und Heizung sehr stark minimiert. Und jetzt kommen wir zur Warmwasserbereitung. Unser Gegenvorschlag ist, das Warmwasser nicht zentral, sondern dezentral zu machen in der einzelnen Wohnung. Das hat eine Menge Vorteile. Der erste Vorteil ist, wir sparen etwa 50% der Energie ein von der gesamten Warmwasserbereitung plus Zirkulation, ne? Weil hier nichts mehr durch die Gegend zirkuliert wird. Es muss auch nichts mehr extra heiß gehalten werden, um diese Legionellen abzutöten. Wir sparen also sehr, sehr viel Energie ein, 50% etwa. Und sobald Sie das Warmwasser dezentral machen, in den Wohnungen und die sogenannte 3-Liter-Regel einhalten, also zwischen der Warmwasserbereitung und dem Wasserhahn, dürfen, wenn man den auftritt, nicht mehr als 3 Liter Wasser rausfließen. In dem Fall ist man dann befreit von der Legionellenmesspflicht. Und das ist natürlich für Vermieter eine Riesenfreude, weil dann der Druck nicht mehr da ist, weil diese dezentrale Warmwasserbereitung mit kurzen Rohrleitungen und kleinen Warmwassermengen eben so hygienisch ist, dass das Hygieneamt sagt, dann brauchen wir keine Legionellenmesspflicht machen. Der Wasserwechsel ist da so stark bei der dezentralen Warmwasserbereitung, dass im Prinzip es extrem unwahrscheinlich ist, dass Legionellenwachstum da ist. So. Also das sind zwei große Vorteile, von zentral auf dezentral reinzuspringen. 50% Einsparung und dann noch keine Legionellenmesspflicht. Und wir haben uns entschieden, selber dafür einen Autarkie-Boiler zu entwickeln. Wir machen also keine elektrischen Durchlauferhitzer. Können wir ja dann gerne nochmal drüber reden, warum. Wir machen einen Autarkie-Boiler, den wir selber entwickelt haben. Der hat eine sehr geringe Leistung, also ein Heizstab mit 2 kW Leistung, Kilowatt, also wie so ein Wasserkocher. Und den Heizstab stellt der Mieter selber ein auf seine Wunschtemperatur. Und dann gibt es einen zweiten Heizstab, der drin ist mit 2 kW, der nicht von dem Mieter bedient werden kann, sondern der nur mit überschüssigem Solarstrom angetrieben wird. Und das bedeutet, wir haben 9 von 12 Monaten im Jahr mit unseren großen Anlagen, Photovoltaikanlagen, haben wir Überschüsse. Und wenn man sie einspeist, kriegt man nur wenig Geld, beziehungsweise wird ja jetzt abgedrosselt und man spricht über Strafgebühren, weil einfach die Netze schon voll sind. Und wir nehmen diesen Überschussstrom und überhitzen den Speicher etwas auf 70 Grad ungefähr. Also wir schaffen einen Vorrat in den Wohnungen an heißem, warmem Wasser. Das ist einmal wiederum gut gegen die Legionellen, ne? Damit haben wir praktisch nochmal einen doppelten Schutz drin. Und zum anderen schaffen wir also einen Vorrat an Energie. Wenn dann die nächsten Tage keine Sonne scheinen sollte, könnten die Bewohner 2 bis zu 3 Tagen von diesem Vorrat duschen und brauchen aus dem Stromnetz keinen Strom zu nehmen. Und das erhöht natürlich die Autarkiequote sehr, sehr stark und minimiert den Einkauf an Energie, heißt am Ende erhöht die Mietrendite für den Vermieter.
Wie kamen Sie auf die Idee, selber diesen Autarkie-Boiler zu kreieren? Gab es keinen guten? Was ist da anders? Erzählen Sie uns das bitte nochmal kurz.
Also sehr, sehr gute Frage. Wir sind ja eigentlich ein Ingenieurbüro und Sie können sich vorstellen, wir wollten per se nicht unbedingt selber ein Produkt vertreiben und dann, wann kommt die LKW-Lieferung und solche Sachen. Das ist also für ein Ingenieurbüro eigentlich atypisch. Aber wir hatten gewisse Vorstellungen, wie so ein Warmwasserboiler aussehen sollte. Also wir wollten die 2 Heizpatronen mit niedrigen Leistungen. Wir wollten nicht, dass die Heizpatrone mitten im Wasser steckt, denn wenn dann immer geduscht wird und frisches Wasser und frischer Sauerstoff an dieser Heizpatrone vorbeifließt, ist die relativ schnell kaputt. Wir wollten also trocken eingeschweißte Hülsen haben, wo dann trocken auch dieser Heizstab von unten reingesteckt wird. Damit hat der Heizstab eine 3-fache Lebensdauer. Wir wollten, dass der 2. Heizstab auch über Bussysteme angesteuert werden kann, aber auch ganz einfach über eine Zeitschaltuhr. Also auch dort wieder Low-Tech, nur um die Mittagszeit praktisch die Stromzufuhr dort zu öffnen. Und so haben wir also eine Menge Features gehabt, wo uns klar war, wir wollen Low-Tech, wir wollen etwas Langlebiges, was sehr Robustes, also keine WLAN-Ansteuerung mit elektronischen Schnickschnack. Also am besten einfache, ich hätte beinahe gesagt, russische Thermostate. Wirklich also langlebige, solide Komponenten. Und mit diesem Wunschpaket, also ich bin ja Ingenieur und auch Schlosser, gelernter Schlosser, haben auch Zeichnungen gemacht, sind wir zu den etablierten Herstellern für elektrische Warmwasserbereitung gegangen. Und die haben eigentlich eher aufgestöhnt und haben gesagt, ja, sowas haben wir nicht. Und ich sag, können Sie sowas entwickeln für uns? Haben sie eine Weile nachgedacht und dann kam die Rückantwort, ja, also Herr Leukefeld, wenn Sie 30.000 Stück abnehmen pro Jahr, wenn Sie uns das garantieren, dann entwickeln wir Ihnen das. Da habe ich gesagt, Dankeschön, auf Wiedersehen. Und dann haben wir selber weiterentwickelt, wie müsste der aussehen, und haben den ganzen Markt in Europa abgegrast und sind in der Slowakei fündig geworden. Ein ganz großartiges Unternehmen, was seit 40 Jahren Warmwasserboiler herstellt, im Übrigen auch viel weiße Ware für Deutschland. Und genau diese Wünsche von uns erfüllt hat. Und die Antwort von denen war, also Herr Leukefeld, wenn Sie uns 5 Stück abnehmen pro Jahr, dann entwickeln wir Ihnen diesen Boiler und dann können Sie den auch ganz exklusiv vertreiben, nur für Ihre Projekte. Da habe ich so überlegt, dachte ich, naja, 5 Stück, wenn es in die Hose geht, kannst du dir gerade noch so leisten, ne? Kannst du kaufen. Und dann haben wir mit der Firma also einen Deal gemacht, haben bei uns einen eigenen Teststand aufgebaut, einen Prüfstand für solche Warmwasserboiler, haben uns das ganze Wissen angeeignet, haben, glaube ich, 4 oder 5 solche Autarkieboiler verschrottet bei den Tests, ne? Immer wieder Verbesserungen uns ausgedacht, bis es so war, wie wir uns das gewünscht haben. Und seitdem wird das so produziert, der ist also auch wartungsfrei, also die Garantie wird gegeben, 5 Jahre Produktgarantie auf alles, Elektrik, Durchrosten, Opferanode, und es wird keine Wartung vorgeschrieben. Das ist also einzigartig, dieses Produkt, und am Ende ist es noch kostengünstiger als das, was Wettbewerber anbieten, mit weniger von diesen Features.
Jetzt haben Sie gerade eben ein Wort gesagt, das habe ich mir hier direkt aufgeschrieben und dachte so, jetzt muss ich nachfragen. Sie überhitzen den Autarkie-Boiler. Jetzt ist überhitzen in meiner Welt eigentlich ein Wort, was immer nicht gut ist. Also überhitzen heißt immer, Achtung, Danger, Danger, Danger. Jetzt sagen Sie, Sie machen das absichtlich. Ist das, also Sie werden sich was bei denken. Erzählen Sie uns bitte was.
Naja, ich würde vielleicht noch mal in die Metaebene kurz gehen. Wir haben ja in Zukunft einen Strommarkt, der sehr volatil ist. Also wir werden Zeiten haben, wo Überschuss da ist, da wird der Strom günstig. Wir haben Zeiten, wo Mangel ist, die nehmen übrigens zu, weil wir die Grundlastkraftwerke abschalten und immer mehr fluktuierende Energie einspeisen in ein altes Netz, Stromnetz aus den 60er Jahren. Und jetzt geht es in Zukunft immer mehr darum, netzdienliche Gebäude zu entwickeln. Was heißt das? Also wir brauchen Gebäude, die eben im Bereich Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom, na gut, Haushaltsstrom lasse ich mal außen vor, den kann man jetzt nicht abschalten, wenn jetzt Strommangel ist. Aber sagen wir mal, bei Heizung und Warmwasser suchen wir Gebäude, wo sie kurzzeitig abschalten können, die Heizung, wo praktisch die Leute trotzdem nicht frieren. Und wenn sozusagen Überschuss ist, suchen wir Möglichkeiten, wo wir im Gebäude was zwischenbunkern können für schlechtere Zeit. Und genauso entwickeln wir ja unsere Gebäude. Wir haben also eine große Batterie im Keller für die Solaranlage, und im Winter müssen wir etwas zukaufen, weil wir nicht 100% autark sind. Und dann ist der Akku leer. Das heißt, wenn jetzt im Winter das Preissignal kommt, es ist überschüssiger Windstrom da, der billig ist, dann füllen wir unseren ganzen Akku im Winter voll und entlasten die Netze. Genauso der Autarkieboiler, den können wir auf Knopfdruck sozusagen vom Netz nehmen für 1-2 Tage. Da passiert gar nichts, weil genügend Vorrat immer drin ist. Oder wenn günstige Preise vorhanden sind, können wir den Boiler entweder durch die Sonne mit Überschuss-Solarstrom oder wenn ein günstiges Preissignal im Winter kommt, können wir damit auch die Boiler im Vorrat beheizen. Und die Infrarotheizungen sind noch besser. Die machen ja Strahlungswärme auf die Oberfläche und aktivieren dadurch die Speichermasse des Gebäudes. Das heißt, wenn dort mal Mangel ist im Netz, können wir die Infrarotheizung locker 2-3 Stunden abschalten, ohne dass die Menschen frieren oder sich unbehaglich fühlen, was ja mit Wärmepumpen zum Beispiel auch geht. Das heißt, wir haben das ganze Gebäude getrimmt, Warmwasserbereitung, Infrarotheizung, Akku auf Netzdienlichkeit, und das kann im Moment in den bestehenden Neubauten oder in den Bestandsgebäuden niemand bieten. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage zurück. Warum überhitzen wir? Ne, um netzdienlich zu arbeiten, um Überschussstrom zu nutzen, um Mietrenditen zu erhöhen, Autarkiequoten zu erhöhen. Ich fasse es nochmal so zusammen. Und jetzt war natürlich immer die Frage, was passiert denn mit dem Warmwasserboiler, wenn der überhitzt wird? Ist das meinetwegen von der Lebensdauer her sehr schädigend? Und der Boiler ist ja emailliert innen. Das ist ein sehr, sehr solider Schutz gegen Korrosion. Und er hat eine Opferanode, eine Magnesium-Opferanode, die sich mit der Zeit auflöst, sich opfert, wie das Wort schon sagt. Und mit dem einfließenden Sauerstoff, der ja immer reinkommt, wenn man neu duscht, sozusagen dort eine kleine Oxidschicht bildet. Und jetzt haben wir uns gedacht, naja, da gibt es in der Literatur wenig Langzeiterfahrung. Jetzt machen wir einfach mal mit unserem Boiler einen Stresstest. Wir haben ja den Teststand da, das ist also wunderbar. Immer wenn wir eine neue Idee haben, setzen wir das gleich um und verwerfen sie dann oder geben es in die Konstruktion, dass es in unserem Produkt sofort geändert wird. Und dann haben wir den Boiler mal ein Jahr lang jeden Tag fast zum Kochen gebracht. Also über 90 Grad. Das ist so das Maximum, was man einstellen kann. Das ist also 30 Grad noch über unserer Überhitzungsstufe. Haben den also ein Jahr lang so benutzt, machen das jetzt auch weiter, gucken uns das noch länger an. Und nach einem Jahr haben wir gesagt, jetzt machen wir den mal auf. Da ist unten so ein Flansch dran, lassen das Wasser ab vorher natürlich und schauen mal rein und gehen mit einer Kamerabefahrung in den Boiler hinein. Und das war natürlich richtig klasse. Als wir mit der Kamera rein sind, da gibt es auch einen YouTube-Film dazu, den haben wir eingestellt, Stresstest Autarkie-Boiler, findet man auf unserem YouTube-Kanal. Und ich muss sagen, der Boiler sah innen aus, ja, wie sagt man neudeutsch, wie geleckt. Also wie ein neues Produkt, da hat man überhaupt nichts entdeckt und nichts gesehen. Und wir haben uns die Opferanode auch sehr genau angeschaut. Da war sozusagen ein kleiner Korrosionsfilm komplett drüber, aber man hat an keiner Stelle Auflösungserscheinungen gesehen, dass praktisch recht viel Material sich aufgelöst hätte von dieser Magnesium-Opferanode und praktisch sich geopfert hätte. Also wir waren so begeistert, das haben wir auch gleich dem Hersteller geschickt, der hat sich natürlich auch total gefreut, sodass wir jetzt absolut ruhig schlafen können mit dieser Überhitzung, dass dort also dauerhaft auch keine Schäden entstehen. Im Gegenteil, der ist so robust, dass er das ab kann. Und wir werden das aber jetzt jedes Jahr auch öffnen, immer nach einem Jahr, ne, immer wieder dokumentieren, sodass auch unsere Kunden da wirklich ein großes Vertrauen zu dieser Lösung aufgebaut haben.
Ich habe noch gerade ein privater Exkurs. Bei mir ist es zum Beispiel so im Badezimmer zum Thema dieser Zirkulation. Bei uns im Badezimmer ist es dermaßen warm, also man hat das Gefühl, man hat eine Fußbodenheizung, weil da wahrscheinlich irgendwo die Warmwasserrohre langlaufen. Und jetzt wohne ich noch nicht so lange. Ich bin mal gespannt, wie das im Sommer ist. Jetzt im Winter, muss ich ehrlich sagen, ist das recht angenehm, weil ich fast wie eine Fußbodenheizung anfühlt. Aber das ist ja auch noch ein negativer Effekt, den man durch diese Warmwasserzirkulation hat, wenn man jetzt nicht mit einem Boiler in der Wohnung arbeitet, ne?
Ja, genau. Also wenn Sie eine Infrarotkamera hätten, kann man das sogar sich angucken, wo am Fußboden die Rohre langgehen. Ne? Die Mieter freuen sich über diese Wärme, sind sich aber nicht bewusst, dass das alles bezahlt werden muss. Ne? Also diese Verschwendung geht dann durch alle, also geht auf alle Haushalte drauf mit der Betriebskostenabrechnung. Ne?
Das fand ich sehr, sehr spannend, was Sie vorhin gesagt haben. Da habe ich nämlich auch zwischenzeitlich gedacht, das ist ja völlig richtig, dass Sie dieses Konzept umdrehen, dass der Vermieter, dem ist es letzten Endes jetzt mal ganz klar gesagt, dem ist ja völlig egal, ob er jetzt 100 Euro mehr Kosten im Monat hat, weil das auf den Mieter umgelegt wird. So, und der Mieter sagt eigentlich, ich will 100 Euro weniger zahlen, kann ja aber gar nichts machen. Der kann nicht sagen, hier kommt jetzt eine neue Energieart rein, wir ändern jetzt irgendwas. Es macht ja total Sinn, dieses System umzudrehen und zu sagen, lieber Vermieter, wenn du investierst oder wenn du was änderst, sparst du. Und das macht unfassbar, so ein bisschen wie, ich habe früher, hat meine Mutter immer meine T-Shirts und Pullis gebügelt und habe ich die immer rausgerissen, habe mir dann den rausgesucht, den ich wollte, 20 verknüllt auf den Boden gelegt und meine Mutter hat es dann wieder gebügelt. Und irgendwann hat sie gesagt, nee, ab jetzt machst du schön selber. Und was war? Ich habe das nicht mehr auf den Boden geschmissen, sondern ich war eigenverantwortlich und habe dann gemerkt, okay, ich spare Energie, indem ich nicht bügeln muss, wenn ich nur einen raushole aus dem Schrank und mir den anschaue. Ne?
Ja, schön. Also ist ein schöner Vergleich, passt 1:1. Und ich denke, wenn wir die Energiewende in der Breite auch durchbekommen wollen, müssen wir genau diese Motivationslastumkehr machen, dass der Vermieter belohnt wird, wenn das Gebäude und die Heizung sehr energieeffizient läuft und dass dann auch ein Teil dieser Belohnung an den Mieter weitergegeben wird. Und das geht aber mit dem jetzigen System Kaltmiete und Betriebskostenabrechnung, geht das überhaupt nicht. Das blockiert praktisch jede Innovation in dem Bereich.
Weil nur die Leute wirklich umsteigen, die vielleicht höhere Ziele haben oder höhere Ziele haben, ne, und sagen, okay, ich weiß, dass es besser ist, auch wenn es sich für mich gar nicht groß auswirkt.
Wobei mit den hehren Zielen sieht es bei Vermietern eher schlecht aus. Das sind ja Unternehmer. Also man muss ja ehrlich sein, die wollen Geld verdienen. Ja. Da habe ich also so ein Argument noch nie gehört. Aber wenn man es eben umdreht und sagt, Mensch, du kannst viel Geld verdienen, wenn du die Effizienz des Gebäudes maximierst, ne? Also auch einen Altbau sanierst, sehr gute Hülle, energieautark machen, ne? Alles, was wir immer so besprochen haben, wird der Vermieter und der Mieter belohnt. Und das Modell, denke ich, muss sich mehr verbreiten, wenn man wirklich in dem Gebäudebestand großflächig in Richtung CO2-Einsparung wirklich was reißen möchte.
Was spricht denn gegen einen Durchlauferhitzer? Also das ist ja so das klassische Modell, was ich jetzt beispielsweise kenne. Ne? Ganz klassisch Durchlauferhitzer, unten schön im Schrank drin oder sowas. Ne? Was spricht dagegen oder wo ist der große Unterschied aus Ihrer Sicht?
Ja, ich fange mal wie bei den Kindern erstmal mit dem Positiven an. Eigentlich ist ja der elektrische Durchlauferhitzer die effizienteste Art und Weise, Warmwasser zu bereiten. Ne? Durchlauferhitzer heißt, nur das, was gerade durchläuft, das warme Wasser, was ich gerade brauche, wird kurz vorher erwärmt. So, damit hat man eigentlich die Verluste im Gesamtsystem so minimiert, da kann nichts anderes mithalten, auch unser Autarkieboiler nicht. Zentrale Warmwasserbereitung erst recht nicht. Der große Nachteil ist, wenn man die Portion erwärmt, die man gerade braucht, braucht man enorme Leistung. Na, also man muss ja dann in kürzester Zeit das, was ich jetzt dusche, da rede ich nicht mal von solchen Erlebnisduschen, da wird es dann noch schlimmer, aber wenn ich dusche und will, dass sofort aus kaltem Wasser warmes Wasser wird, kurz vor der Dusche, ne, unten im Schrank, dann brauche ich große Leistung. Das heißt, so ein Durchlauferhitzer für die Dusche hat in der Regel 20 bis 25 kW. Also Kilowatt Leistung. Na, im Vergleich zum Wasserkocher 2 Kilowatt, ne, ist das enorm viel mehr. Also 10, 12, 15 Mal mehr. Und das ist eigentlich jetzt in Zukunft das große Problem. Wenn man jetzt also mal ein Mehrfamilienhaus nimmt, 20 Wohneinheiten mit 20 Durchlauferhitzern a 25 Kilowatt Leistung. Da kriegen Sie beim Stromversorger, wo Sie sich ja anmelden müssen mit Ihrem Gebäude, gar keine Netzanschlussgenehmigung, weil der sagt, das ist so eine Spitzenlast. Leute, wir haben eigentlich ein Lastproblem im Netz und nicht ein Energieproblem, also Leistungsproblem. Da kriegt man erstens gar keine Anschlussgenehmigung mehr. Ne? Das ist das Erste. Das Zweite, können Sie sich vorstellen, wenn in so einem Mehrfamilienhaus 2, 3, 4, 5 Leute duschen, zugleich am Abend, was ja bei 20 Wohnungen durchaus der Fall sein kann, dann ziehe ich so eine große Leistung, auf die praktisch der Wechselrichter, die Batterie und die Solaranlage gar nicht ausgelegt ist. Ne, auf solche kurzzeitigen Spitzenleistungen, weil da müssten Sie riesig dimensionierte Wechselrichter einbauen und das ergibt keinen Sinn. Das kostet viel Geld. Die würden in 90% der Zeit im Teillastgebiet herumdümpeln, wo sie dann einen schlechten Wirkungsgrad haben. Das hat zur Folge, dass man mit den Durchlauferhitzern im Mehrfamilienhaus viel Strom an der Solaranlage, am Gesamtsystem vorbei aus dem Stromnetz zieht, den man sozusagen bezahlen muss. Und das wollen wir eigentlich gerne vermeiden. Und das sind so die Hauptgründe. Die Autarkiequote würde sinken. Das ist dann die Übersetzung. Wenn die Autarkiequote sinkt, Übersetzung in Investorensprache, sinkt die Mietrendite. Und außerdem vorgelagert, man kriegt gar keine Anschlussgenehmigung, weil die Lastspitzen viel zu groß sind. Und das war ja der Grund auch, warum wir gesagt haben, nein, wir gehen weg vom Durchlauferhitzer. Wir wollen ganz niedrige Lasten haben, also 2 kW als Heizstab oder 2x 2 kW, wenn die zugleich angehen sollten, wobei das ist fast ausgeschlossen. Und damit können wir natürlich viel Sonnenstrom direkt nutzen. Wir können die Energie bunkern in dem Boiler mit dieser Überhitzung und haben bessere Autarkiequoten und eine bessere Mietrendite.
Reden wir mal über das Geld. Das könnte ja noch oder ist auch definitiv ein Faktor. Wir reden über Immobilieninvestoren, wir reden über Mehrfamilienhäuser, wir reden über Neubauten. Da spielt natürlich das Thema, was muss ich vorfinanzieren, was habe ich für laufende Kosten etc. Spielt eine Rolle. Jetzt haben wir schon gelernt, laufende Kosten sind normalerweise ja beim Mieter, aber zum Beispiel in Ihrem Flatrate-Modell liegt es ja beim Vermieter. Mit welchen Kosten muss ich da rechnen, auch im Vergleich zu den bis jetzt, sagen wir mal, gängigeren Systemen wie Durchlauferhitzer oder Boiler unten im Keller und so weiter? Wo liegen wir da ungefähr?
Also ein Durchlauferhitzer für eine einzelne Wohnung ist etwas günstiger als ein Boiler, ganz klar. Habe ja mehr Installationsaufwand. Ich brauche auch mehr Platz, das ist ein Nachteil für den Autarkieboiler. Wir müssen also immer eine Stelle finden im Bad, in der Nähe des Bades. Ne? Wir kriegen den oft ins Bad mit rein, da macht man so eine kleine Nische neben der Dusche oder man nimmt einen Abstellraum, der direkt am Bad anliegt. Und der ist ja wandgehangen, der Boiler, den kann man an die Wand hängen. Gibt es drei verschiedene Größen, 125 Liter, Mieter, eher für jemanden, der allein in einer kleinen Wohnung wohnt, oder dann 160 Liter, 200 Liter für eine Vier-Personen-Wohnung. Und dann hängt man sozusagen an die Wand nach oben, sodass unten drunter noch die Waschmaschine reinpasst. Da kann man so wie eine Art Küchenschrank drumherum machen, ist es eigentlich schön verkoffert, aber ist erstmal natürlich ein kleiner Nachteil, dass man den Platz braucht im Vergleich zum Durchlauferhitzer. In Summe, wenn man jetzt ein Mehrfamilienhaus macht und in jede Wohnung so einen Autarkieboiler einbaut, der kostet zwischen 1.000, 1.200 Euro plus Montage, ist man eigentlich in einem ähnlichen Preissegment wie eine zentrale Warmwasserbereitung im Keller mit diesen ganzen Rohrleitungen im Haus und Pumpen und Ansteuerung am Kessel. Dafür braucht man wieder mehr Platz im zentralen Heizraum. Also von den Investitionskosten her ist der Unterschied zwischen Boiler dezentral und zentraler Warmwasserbereitung eigentlich, gibt es keinen großen Unterschied. Nur dann eben in den Betriebskosten. Ich hatte ja schon angedeutet, wenn wir von zentral auf dezentral gehen, sparen wir etwa 50% der Energiekosten ein fürs Warmwasser. Und von den verbleibenden 50% können wir etwa 70% nur mit der Sonne abdecken. Das heißt, wir reden am Ende irgendwie über 10-20%, was von der ursprünglichen Warmwasserbereitung und der Energiemenge und den Kosten dafür, die ich dafür brauche, noch übrig bleibt. Das ist also enorm. Ne? Von 100% normales System auf 10-20% Energiekosten für dieses System dezentral mit dem Autarkieboiler.
Habe ich das richtig in meinem Kopf auch zusammengeklöppelt, dass eine dezentrale Warmwasserversorgung in jeder Wohnung in einem Mehrfamilienhaus natürlich auch so ein bisschen das Risiko eines Komplettausfalls ja reduziert. Das Risiko habe ich ja, wenn ich jetzt normalerweise sage, ich habe unten im Keller einen Boiler und da ist irgendwas, sagen wir mal jetzt mutwillige Beschädigung, ist jetzt mal was oder keine Ahnung, Hochwasser, keine Ahnung. Da habe ich ja direkt erstmal im ganzen Haus kein Warmwasser. Dezentral heißt ja nur, wenn bei einem was kaputt geht, ist nur da gerade kein Warmwasser, was auch die Mietminderung, das Mietminderungsrisiko ein bisschen senkt. Sehe ich das richtig?
Genau, also eigentlich steigern wir die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit, weil ein zentrales System, ja, kann mutwillig kaputt gemacht werden. Häufiger ist, dass ein technischer Defekt ist. Da reicht, wenn eine Pumpe kaputt ist, wenn man Legionellen findet. Also dann fällt für das gesamte Gebäude die Warmwasserbereitung aus. Wenn bei uns ein technischer Defekt ist, der extrem gering ist, weil wir haben ja nochmal eine doppelte Sicherung drin. Wir haben zwei Heizpatronen. Na, also entweder die eine läuft oder die andere. Und wenn eine ausfällt, springt die andere ein. Das heißt, wir haben eine viel hohe Sicherheit, eine Widerstandsfähigkeit, weil wenn dann wirklich ein Boiler ausfallen sollte, so ist von 20 Wohnungen nur eine Wohnung betroffen, dass die dann kein Warmwasser hat. Das ist übrigens genau der gleiche Ansatz wie bei der Heizung. Wenn Sie einen zentralen Heizkessel haben, Öl, Gas oder jetzt, wenn neu gebaut wird, eine Wärmepumpe, und dieser zentrale Heizkessel fällt aus und Sie kriegen nicht gleich einen Handwerker, was immer häufiger passiert, dann wird es kalt im ganzen Haus. Und dann geht die ganze Kette wieder los mit Mietminderung und so weiter. Wenn wir mit Infrarotheizung arbeiten, also in jedem Raum ein, zwei Paneele an der Decke und da geht eins kaputt, merken es die Leute meistens gar nicht, ne, weil ja eine gute Gebäudehülle auch da ist. Und zweitens ist es überall weiterhin warm. Im ganzen Haus, auch in den anderen Räumen dieser einen Wohnung, sondern da ist nur ein Paneel an der Decke kaputt. Und dann kommt der Hausmeister und tauscht das aus. Ne? Ist ja nur eine Steckverbindung dahinter. Das heißt, Sie haben eigentlich genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir steigern die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit. Und das bringt am Ende wieder Gewinne für den Vermieter und auch so eine Art Stressfreiheit. Also man hat mit dem Gebäude viel weniger Stress als mit normalen Gebäuden, zumal ja bei uns auch keine Betriebskostenabrechnung mehr anfällt und auch keine Rechtsstreitigkeiten deswegen mehr da sind.
Ich würde gerne mit Ihnen ein kleines Gedankenexperiment machen. Angenommen, das, was wir jetzt hier besprochen haben, 35 Minuten, hätte jetzt auf einer Bühne stattgefunden und unten sitzt einer im Raum und das ist der Präsident der deutschen Durchlauferhitzerindustrie. Und der hat jetzt die Chance, eine kritische Frage zu stellen. Was würde der fragen? Gibt es irgendeine Frage, die der jetzt stellen könnte? Was ist jetzt ein bisschen krude, ne? Aber was würde der an? Also was würde der jetzt entgegnen? Haben Sie da eine Idee, was er sagen würde?
Jetzt, Herr Lappan, müsste ich tatsächlich mal 5 Sekunden nachdenken.
Die kriegen Sie.
Also, war sogar weniger. Er könnte zum Beispiel fragen, was machen wir denn in der Wohnung mit den anderen Zapfstellen, die weiter entfernt wegliegen? Also wo man dann aus dieser 3-Liter-Regel rausspringt, zum Beispiel in der Küche das Waschbecken oder im Gäste-WC, ne, das kleine Waschbecken. Das, die Frage könnte er stellen.
Gute Frage.
Und dann könnte, ja, ich sagen, ne, und dann könnte ich sagen, ja, dort könnte man tatsächlich kleine Durchlauferhitzer nehmen. Da gibt es also welche, die nur 3 kW Leistung haben, weil die nur fürs Händewaschen reichen müssen, ne? Oder für die Spüle, wo ja relativ wenig rauskommt. Das würde uns also von der Last her gar nicht belasten, 3 kW, das wäre überhaupt kein Problem. Das könnte dort an der Stelle dann tatsächlich eine kluge, energieeffiziente und kostengünstige Lösung sein, solche kleinen Durchlauferhitzer mit wenig Leistung an diese dezentralen Stellen zu machen. Das wäre, da müsste ich ihm recht geben.
Ja, was machen Sie denn bei zweistöckigen Wohnungen mit 2 Bädern und 2 Duschen? Gibt es dann 2 Autarkie-Boiler in diesem Szenario?
Naja, wir haben eigentlich, wenn wir jetzt im Wohnungsbau sind, haben wir keine zweistöckigen Wohnungen. Das wäre ja mal so nett oder sowas. Wenn man es eben doch mit 2 Bädern macht, dann würden wir die von der Architektur her übereinander legen. Und dann kann man mit einem Boiler arbeiten. Dann ist es gar kein Problem. Dann würde ich natürlich den größeren nehmen, damit auch die Zapfmenge kommt, wenn 2 Leute zugleich duschen, was extrem unwahrscheinlich ist. Aber wir müssen das ja von der DIN-Norm her dann gewährleisten. Dann würden wir einfach das Bad über das andere Bad legen. Dann haben wir wieder die kurzen Wege, sind in der 3-Liter-Regel und alles wäre fein.
Ich verstehe schon. An alles gedacht, an alles gedacht. Herr Professor Lorgefeld, haben wir einen wichtigen Aspekt bei dem Thema Autarkie-Boiler vergessen?
Eigentlich nicht. Wir haben diese netzdienlichen Gebäude, wir haben die Autarkiequote, die Mietrendite, also die ganzen Auswirkungen. Wir werden den natürlich weiterentwickeln, da wir eben einmal diesen eigenen Teststand haben. Ich muss sagen, die Nachfrage ist riesengroß. Also wir sind völlig überrascht. Wir haben erst gedacht, die setzen wir nur in unseren Projekten ein. Aber natürlich alle Marktbegleiter, die ich ja begrüße, die auch Häuser mit Infrarotheizungen bauen, haben immer die Frage, was mache ich denn jetzt mit dem Warmwasser? Und der Durchlauferhitzer geht eben nicht aus den Gründen. PV ist heute Standard. Das heißt, wir werden jetzt angefragt von anderen Bauprojekten, die wir gar nicht geplant haben, ob wir den Autarkie-Boiler liefern können. Finde ich großartig. Und sogar Wärmepumpenprojekte fragen uns an. Weil natürlich eine Wärmepumpe, wenn man jetzt sagt, die ist nur da fürs Heizen im Winter mit niedrigen Vorlauftemperaturen, Fußbodenheizung, bauen ja viele, dann kann man die wirklich auch mit einer guten Effizienz betreiben an sich, von der Arbeitszahl her. Meistens zieht dann die Warmwasserbereitung die Effizienz nach unten. Das heißt, wenn die Wärmepumpe dann hohe Temperaturen in so einer zentralen Warmwasserbereitung, 60, 65 Grad, Legionellenschutz bringen muss, geht die Arbeitszahl in die Knie. Also die Effizienz wird sozusagen schlechter. Und dann haben wir jetzt die ersten Anfragen, wo Wärmepumpenprojekte uns anfragen, ob sie nicht die dezentralen Autarkieboiler nutzen können, in die Wohnungen einbauen, weil dann ist die Wärmepumpe vom Frühjahr bis Herbst komplett aus, weil dann macht man das dezentral komplett nur mit dem Sonnenstrom und die läuft nur im Winter mit niedrigen Vorlauftemperaturen und hat dadurch eine gute Arbeitszahl. Das heißt, wir beliefern jetzt sogar Mehrfamilienhäuser von der Konkurrenz, die einfach normal gebaut werden und kalt vermietet werden, wo man unsere Autarkieboiler einsetzt. Also wir sind sehr zufrieden, freuen uns, dass dieses Produkt sozusagen ein absoluter Problemlöser im Markt geworden ist.
Wie heißt denn der Autarkieboiler? Wo kann ich ihn finden?
Also, der Autarkie-Boiler heißt so, wie wir ihn bezeichnet haben, Autarkie-Boiler, ist auch geschützt mit einem R als Wortmarke und den kann man bei uns in der Firma Timo Leukefeld GmbH anfordern, den gibt es auch nur bei uns, wir haben da eben ganz exklusive Verträge und man schreibt uns einfach eine E-Mail, dann kriegt man ein Angebot, auf unserer Website sieht man die Prospekte, sieht man die Betriebsanleitung, die Preislisten, das sind die Endkundenpreislisten, wir verkaufen natürlich nur an Unternehmen, also Heizungsbauer, Elektriker, Wohnungsbaufirmen und die kriegen darauf natürlich nochmal einen Einkaufsrabatt, wie es halt üblich ist und dort machen wir dann individuelle Angebote. Also einfach an die Firma Timo Leukefeld eine E-Mail schreiben, auf der Internetseite schon mal reinschauen, da gibt es die ganzen Größen, Abmaße, Zertifikate, Leistungsmengen, alles was man so immer wissen muss und dann können wir dieses Produkt für solche Anwendungsfälle, wie wir sie heute besprochen haben, liefern.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es hören hier gerade mit Sicherheit einige Menschen zu, die wesentlich mehr Expertise in dem Feld haben, als ich es habe und die sich vielleicht gewünscht hätten, dass ich noch die eine oder andere Frage stelle, die mir jetzt gar nicht in den Sinn gekommen ist. Aber ich glaube, wie Sie und ich Herrn Professor Leukefeld erleben, ist er jederzeit bereit, auf jede Frage zu antworten. Und bis jetzt habe ich es leider auch nicht geschafft, mal eine Frage zu stellen, wo Herr Leukefeld gesagt hat, kann ich nicht zu sagen, weiß ich nicht. Also probieren Sie es gerne aus. Wenn Sie Nachfragen haben, wenn irgendwas ist, von dem Sie sagen, ach, das würde ich gerne auch dazu wissen, dann scheuen Sie nicht, mal eine E-Mail zu schreiben, auf der Homepage vorbeizusurfen, auf Social Media. Überall finden Sie Professor Timo Leukefeld samt Team und da wird Ihnen mit Sicherheit geholfen und Ihre Frage beantwortet. Wieder einmal hochspannend. Ich bin eine ganze Ecke schlauer geworden. Ich hoffe, Sie da draußen auch. Und ich sage recht herzlichen Dank an Herrn Professor Leukefeld und bin super gespannt, was da noch weiteres kommt. Wir sind ganz am Anfang von der Denkwandler-Podcast. Wir haben schon so viele spektakuläre Themen. Ich freue mich sehr drauf und sage recht herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal, Herr Leukefeld.
Gerne, hat mir heute auch wieder sehr viel Freude gemacht. Auf Wiederhören.